ist die Isabel Höhling bei mir und ich freue mich sehr. Sie war schon in meinem letzten Podcast dabei mit der Hundeschule Easy. Stell dich einmal für alle vielleicht noch einmal vor, die dich noch nicht kennen. Und wir machen heute das Thema, was brauche ich alles, wenn ich einen Hund habe? Erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Isabel Höhling. Ich habe seit 2013 eine Hundeschule, seit diesem Jahr noch einen Gassi-Service dabei. Ja, und habe viel im Tierschutz gemacht und finde gerade deshalb ja dieses Thema rund um dein Buch unglaublich wichtig.
Wir sprechen ja heute über das Thema, was brauche ich alles, wenn ich einen Hund mir hole? Und ich glaube, vor allem im ersten Hundejahr, egal ob man sich einen Welpen holt oder sich einen erwachsenen Hund holt, ist es ja wirklich, man steht vor ganz, ganz vielen Entscheidungen. Also klar, uns ist allen bewusst, wir brauchen vielleicht ein Halsband und eine Leine, vielleicht ein Geschirr und einen Fressnapf. Ich glaube, soweit sind wir natürlich alle da. Aber wir haben ja jetzt auch ein Video gemacht, das ist noch nicht online, das wird jetzt demnächst online gehen, wo wir ja mal durch den Zooladen gehen und einfach auch mal zeigen, was gibt es da so alles, wofür ist das, braucht man das nicht. Und dazu machen wir jetzt heute eine Podcast-Folge und ich glaube, uns ist beiden auch klar, als sehr, sehr lange erfahrene Hundebesitzer, man kann sich tot kaufen bei dem Thema.
Oh ja, da gibt's einiges.
Und auch einige Sachen, die selbst wir noch nicht gesehen haben, haben wir dann in dem Zooladen festgestellt.
Ja, die Seifenblasen.
Ja, und was ich auch interessant fand, war dieses Metallblech, wo du dich mit dem Autoreifen draufstellen kannst, damit du deinen Hund am Auto anbinden kannst.
Aber das fand ich nützlicher als die Seifenblasen.
Die Seifenblasen waren auch cool. Für alle, die nicht wissen, wovon wir reden, das waren Seifenblasen mit Fleischgeschmack?
Speckgeschmack? Speckgeschmack, ja.
Wofür auch immer man das braucht.
Den Jagdtrieb des Hundes zu fördern vielleicht?
Ich habe absolut gar keine Ahnung. Aber man kann mit allem Geld machen. Wir wollen jetzt natürlich heute mal darüber sprechen, was ist wirklich wichtig, was ist relevant, was sollte man wissen, worauf sollte man achten. Wir würden jetzt heute mal nicht nur vom Welpen ausgehen, aber natürlich ist das auch Thema, weil es schon Unterschiede gibt, auch so ein bisschen bei der ersten Anschaffung zum Thema Welpe im Vergleich zum Thema erwachsenen Hund. Aber eins nach dem anderen, ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen nacheinander durch und sprechen einfach mal kurz drüber. Fangen wir doch mal an bei Halsband und Geschirr.
Ich finde es gerade bei einem Welpen gut, wenn der Hund beides kennenlernt, weil gerade die Leinenführigkeit ja am Anfang auch noch nicht so funktioniert. Das heißt, der Hund zieht und das sollte er nicht unbedingt am Halsband. Bei einem Geschirr muss ich aber auch darauf achten, dass es einfach gut sitzt, dass der Hund sich gut bewegen kann. Da kann man auch, ja, sollte man sich beraten lassen auf jeden Fall.
Ich glaube vor allem, es ist ja auch immer so ein bisschen die Diskussion, ne? Hole ich jetzt ein Halsband oder hole ich jetzt ein Geschirr? Ich glaube, wir sind uns beide einig, eigentlich brauche ich beides. Es gibt sehr viele verschiedene Halsbänder. Wichtig wäre, dass ich eben kein Würgehalsband hole, also eins, was sich komplett zuzieht und den Hund wirklich dann am Würgen ist, daher ja auch das Wort. Nicht zu verwechseln mit einem Zugstopp, was ja so ein bisschen ähnlich aussieht, aber eben nicht in das Würgen reingeht. Und letztendlich, ja, kann man beim Halsband ja eigentlich sagen, breiter, gepolstert, ist immer bequem. Ich persönlich bin Fan von dem Zugstopp-Halsband, aber das ist immer ganz individuell. Genau. Und zum Thema Geschirr hast du ja eben schon gesagt, es muss richtig sitzen. Und da ist es, glaube ich, wirklich relevant, sich darüber zu informieren, wie sitzt ein Geschirr richtig. Weil tatsächlich die meisten Geschirre, die man im Zooladen findet, gar nicht so geeignet sind und man eher doch ins Internet gehen muss. Wie ist es denn so beim Thema Leinen? Was würdest du denn für eine Leine empfehlen?
Also es ist natürlich, glaube ich, schon so, jeder hat es irgendwie unterschiedlich vom Gefühl her, das Material in der Leine. Ich bin erstmal ein Fan, wenn es eine Leine ist, die man vielleicht nochmal umstellen kann auf 1 Meter, 2 Meter. Auf jeden Fall bin ich kein Fan von Flexileinen. Hat dann auch wieder was damit zu tun, dass der Hund lernt, durchgehend auf gespannter Leine zu laufen und dass die Leinenführigkeit erschweren kann. Aber ich mag Biotane sehr gerne, auch als Schleppleine fürs Training. Es gibt viele Leute, ich hatte für meinen kleinen Hund immer eine Fettlederleine. Es ist einfach so auch, was habe ich für einen Hund? Wie groß ist der? Ne, dass die Leine vielleicht, wenn es ein kleiner Hund ist oder auch ein Welpe am Anfang, nicht schon so eine ultraschwere Leine am Hals hängen hat, sollte man vielleicht auch beachten.
Ja, ich glaube, es ist wirklich, wie du sagst, individuell, was man halt sich wünscht oder was man halt holt oder was man gerne in der Hand hat. Ich persönlich bin ja auch immer so ein Fan, also ich bin so ein Fan von den Lederleinen. Ich mag das einfach ganz gerne, weil ich finde, die sind sehr griffig. Ich glaube, was ich nicht so gerne mag, sind diese ganz festen Leinen, die wirklich so sehr stabil sind, weil ich finde, dadurch verliert man so das Gefühl. Und genau, ich persönlich würde auch empfehlen, Finger weg von Flexileinen. Was würdest du denn sagen, wie ist es beim Welpen? Was soll ich mir denn da am besten für eine holen und was mache ich da für eine Leine am besten dran?
Also ich würde, wie du auch schon sagst, ich habe die Fettlederleinen sehr gerne als kurze Leine, die ich vielleicht auch fürs Training nutze oder wenn ich über einer Straße entlang laufe. Und dann habe ich aber auch immer noch eine Schleppleine für das Training, für den Rückruf. Ich meine, klar, wir wissen, Welpen laufen am Anfang noch sehr viel hinterher, aber es wird früher oder später die Zeit geben, wo sie einfach anfangen, so ein bisschen zu entdecken, dass die Welt doch ein bisschen einen größeren Radius hat und dafür empfiehlt sich dann einfach eine Schleppleine. Und da bin ich ein großer Fan von den Biotan, weil die einfach sich nicht vollsaugen, wenn es mal schlechtes Wetter ist und man die beim Boden schleifen lässt oder sowas und auch finde ich gut in der Hand liegen.
Okay, Thema Leinen haben wir durch. Was ist zum Thema Körbchen wichtig? Das bedeutet, worauf sollte ich bei einem Körbchen achten? Was soll ich mir da raussuchen? Wo hole ich mir das her? Was gibt es da zu beachten?
Ja, auch das ist immer spannend und je nach Hund. Also es gibt Hunde, die kuscheln sich total gern in irgendwas, ja, mit viel Plüsch und schön weich und warm. Ne? Ist wahrscheinlich auch wieder so, was hat der Hund für ein Fell? Es gibt aber auch Hunde, die mögen lieber einfach nur zum Beispiel so eine Kunstledermatte. Wichtig ist natürlich, dass die Größe stimmt, dass der Hund sich gut ausstrecken kann. Es gibt Hunde, die mögen es, wenn sie den Kopf noch am Rand ablegen können. Ich sage aber immer dazu, gerade wenn ich mir einen jungen Hund hole, sollte man halt gucken, so ein Körbchen kostet halt auch einiges. Und die Chance, dass so ein Welpe da halt auch mal seine Zähne austestet, ist relativ hoch, dass man vielleicht am Anfang auch einfach nochmal guckt und erstmal ausprobiert, was möchte mein Hund, vielleicht auch gebraucht. Und dann kann man immer noch gucken, ob man irgendwann, wenn er erwachsen ist und nicht mehr so viel ausprobiert, hat man dann auch rausgefunden, was er mag und vielleicht dann nicht zerfetzt.
Ja, ich glaube, dieses, was er mag, ist, glaube ich, ganz relativ wichtig. Ich glaube, wenn ich mir einen Hund holen würde, würde ich es wahrscheinlich auch so machen, dass ich erstmal ein bisschen austeste, wie liegt der eigentlich am liebsten? Liegt der wirklich gerne ausgestreckt? Mein Hund ist ja jetzt doch eher tendenziell der Hund, der sich gerne ausstreckt, der gerne sich wirklich breit macht, wahrscheinlich auch bedingt durch ihre Rückenschmerzen. Es gibt ja Hundesofas, Hundekissen, Hunde schieß mich tot, Hundematten. Ich glaube, dass das wirklich ganz gut ist, da erstmal so zu gucken, wie liegt mein Hund eigentlich die ganze Zeit? Wie schläft der? Kugelt der sich die ganze Zeit ein? Möchte der weich? Möchte der eingekuschelt oder möchte der eben breit auseinander liegen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch wieder die Hundegröße. Ich meine, wir haben hier zwei absolute Unterschiede, ne? Der eine, der auch eher langgestreckt ist und dann die Kleine, die einfach unglaublich gern entweder in ihrem Körbchen versinkt, sodass man sie kaum sieht, oder sogar mit uns in der Decke eingekuschelt oder in ihrer Höhle, ne? Das ist also, da gibt es halt einfach je nach Hund viele Unterschiede.
Ich glaube, was jetzt nicht so das Riesenthema ist und gar nicht so schwierig ist, ist das Thema Fressnäpfe. Ich glaube, da ist es ja letztendlich so, dass es ja individuell ist, was man eigentlich möchte oder sowas. Wann sollte ich mir so eine Fressnapferhöhung holen?
Also es wird gerne bei größeren Hunden empfohlen, damit die sich einfach nicht so weit nach unten bücken müssen. Ich mache das meistens irgendwann im Alter, wenn ich einfach merke, dass der Hund da irgendwie Schwierigkeiten hat oder es mit Schluckbeschwerden irgendwie Schwierigkeiten gibt. Ist jetzt nicht ein Muss, dass ich dem Hund das im frühen Alter, im jungen Alter schon hole. Also
Und welches Material soll ich mir an Fressnapf holen?
ja, auch das, also ne, die meisten holen es natürlich auch, ich sag mal, passend zur Einrichtung, wie es so gefällt. Ne? Es gibt Keramik, irgendwie Porzellansachen, es gibt Blechnäpfe. Da muss man halt immer gucken. Es mögen nicht alle Hunde, gerade wenn man vielleicht noch ein Halsband anhat und die Ringe dann irgendwie die Ösen gegen den Blechnapf knallen. Kann auch mal sein, dass der Hund da vielleicht ungern dran geht. Aber ich bin ein Fan von irgendwie so Keramiknäpfen. Das sieht schön aus und die Hunde mögen es eigentlich auch.
Und die sind so schwer, dass sie sich auch nicht ganz so leicht verschieben, wie jetzt, wenn ich so einen Plastiknapf oder ähnliches, ne? Aber tatsächlich hört ja die Liste, was brauche ich alles für einen Hund, da ja bei weitem noch nicht auf. Und gehen wir mal weiter. Ich finde, was so ein Thema ist, was wichtig ist, ist so Thema Autotransport. Wie transportiere ich meinen Hund eigentlich beim Auto?
Wir haben Hundeboxen im Auto.
So richtig stabile oder so Softboxen oder?
Wir haben einmal eine für die Kleine eine Plastikbox sozusagen, die sie auch hier drinne hat, weil wir die einfach auf der Rückbank dann festmachen. Und für den Großen haben wir hinten eine stabile Box drin.
Was ist denn da so deine Empfehlung, wie man Hunde transportieren sollte?
Ja, ich bin schon ein Fan von Boxen, weil es einfach, die Hunde werden nicht zu sehr hin und her geschleudert. Hunde mögen es eh sehr gerne in höhlenartigen, die meisten zumindest. Und klar ist auch da wieder, ich versuche, wie das Autofahren, es wird ja auch aufgebaut, auch eine Box aufzubauen, ne, positiv. Es soll ja kein, ich sperre dich weg. Gerade im Auto ist es ja eher ein, oh, wir fahren gleich irgendwo hin, wo es wahrscheinlich toll und neue Geräusche und sowas, neue Gerüche sind, neue Geräusche, die auch. Es gibt immer noch die Möglichkeit, den Hund anzuschnallen. Ne, es ist einfach, es zählt als Sache. Es muss also ordentlich gesichert sein. Ich habe da immer so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich tendenziell Hunde hatte, die dann doch gerne nochmal sich da drin irgendwie dreimal gedreht haben und dann war das Bein irgendwie da drin verknotet, so ungefähr. Und dann wäre es bei einer scharfen Bremsung dann irgendwie doch gebrochen gewesen. Deswegen bin ich ein Fan von Boxen.
Nicht nur das, ich habe meinen Hund schon auf alle möglichen Art und Weisen im Auto transportiert, die man sich, glaube ich, vorstellen kann. Und ich muss sagen, also beim Anschnallen, wir haben das ja auch schon gemacht, weil letztendlich, wenn man zum Beispiel in Urlaub fährt und das Auto total voll ist, man sagt, ja, ich brauche aber jetzt den Kofferraum fürs komplette Gepäck, es geht nicht anders, dann habe ich sie ja auch durchaus schon auf der Rückbank angeschnallt. Aber es ist wirklich so, dass ich immer warte, bis sie liegt und sie dann erst anschnalle, weil sie genau das macht, dass sie sich halt dreimal um sich selbst dreht und das dann manchmal ein bisschen schwieriger ist. Es ist halt Gefriemel und ja, man sollte da halt gucken, weil man darf ja auch nicht zu viel Gurt dann lassen letztendlich. Wenn man dann zu viel Gurt wieder an der Sache lässt, dann kann sie auch schon quasi wieder durchs Auto fliegen und dann macht das ja auch wenig Sinn. Das heißt, sie muss ja dann wirklich so angeschnallt sein, dass sie halt eben angeschnallt ist. Und das macht es dann schwierig. Und man darf auch nicht vergessen, finde ich, dass die Box einfach auch nochmal zusätzlich sichert, vor allem wenn man so eine stabile Box hat. Das heißt, wenn einem hinten jemand auffährt, kann das tatsächlich auch noch was ausmachen, dass der Hund da eben Schutz hat. Aber ich kann auch einfach sagen, ich mache den in den Kofferraum und verhindere einfach, dass er nach vorne fliegt, indem ich da ein Gitter hinmache, ein Netz mitmacht und wie auch immer. Genau, ganz wichtiges Thema. Okay, was haben wir noch? Wir haben jetzt Autosicherung, Halsband, Geschirr, Leine. Was ist mit Trainingsutensilien? Was würdest du sagen, sind so Trainingsutensilien, die man sich auf jeden Fall von Anfang an holen kann, sollte?
Naja, ich Leckerlis, ne, klar. Dann nehmen aber viele auch einfach ihr Futter, wenn das ein gutes ist, wo die Hunde gerne mögen. Aber um gerade was ganz neu aufzubauen, ist es natürlich schön, wenn man irgendwas, vielleicht auch was Weiches hat, damit der Hund nicht so lange drauf kauen muss. Oder es gibt ja auch die verschiedenen Tuben mit Leberwurst, Lachs und sowas. Das ist natürlich sehr praktisch für so Rückruftraining oder so. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Wie gesagt, die Schleppleine gehört für mich immer dazu. Und dann kann ich natürlich auch wieder gucken, was findet der Hund generell gut, ne? Es gibt ja auch Hunde, die sind vielleicht gar nicht so interessiert am Futter. Dann muss ich vielleicht ein Lieblingsspielzeug finden, mit dem ich den Hund vielleicht belohnen könnte.
Wenn wir schon beim Thema Spielzeug sind, was wären denn Sachen, wo du sagen würdest, oh, das sollte man auf jeden Fall beim Hund oder das kann ich mir bedenkenlos holen und darauf sollte ich achten, wenn es ums Thema Spielzeug geht?
Ja, es gibt sicher einiges zu beachten. Also zuerst bin ich immer sehr vorsichtig, trotz allem, was Spielzeug angeht, weil man halt leicht dazu den Hund bringen kann, einfach so ein Junkie zu werden, wenn man das Spielzeug immer nur wirft und ihn holen lässt und fertig. Also das kann man ja schon auch so ein bisschen schön aufbauen, wie man das macht. Ansonsten würde ich immer gucken, ich würde keine Knoten nehmen, wo an den Seiten noch die Fussel, sage ich mal, raushängen. Weil die nehmen gerade die Welpen auch gerne, rupfen die raus und fressen die und die können sich gerne auch mal im Darm und Magen so ein bisschen verknoten. Das ist nicht ganz so von Vorteil. Aber es gibt auch feste Knoten, wo einfach an beiden Seiten nichts rausguckt. Die finde ich ganz gut. Natürlich kann man bei Bällen gucken. Da sage ich immer bitte keine Tennisbälle, weil da einfach das Material verbunden mit dem Dreck draußen gern so zu Schmirgelpapier für die Zähne wird und die dann wirklich sehr schnell kaputt machen kann. Und man muss beim Ball auch immer auf die richtige Größe achten, damit der Hund da nicht, ja, dran ersticken kann, wenn er den falsch irgendwie in den Hals bekommt. Bei Stöcken sage ich auch immer Vorsicht, dann vielleicht eher auch im Fachhandel was Ähnliches kaufen, weil es auch eine große Verletzungsgefahr ist.
Ich meine, du bist ja auch ausgebildete Tierarzthelferin. Hast du das oft erlebt?
Ja, also von aufgespießt bis einfach nur irgendwelche Splitter, die wochenlang irgendwo im Rachen hingen und man sich gewundert hat, warum der Hund plötzlich so komisch ist, bis man dann irgendwie einen Abszess oder so festgestellt hat, weil man es natürlich auch nicht direkt sieht. Und wie gesagt, wenn man die Hunde die Zähne gemacht bekommen hat, waren es so viele, wo man einfach wusste, die haben viel Tennisbälle zur Verfügung und die hatten kaum noch Zähne. Also es war nur noch so der untere Teil da und der Rest war einfach komplett abgeschmirgelt.
Na krass. Hattest du es schon mal erlebt, dass ein Hund wirklich einen Ball im Hals stecken hatte?
Also zum Glück nicht live, aber tatsächlich eine Kollegin von mir, der ihr Hund ist beim Spaziergang an einem Ball erstickt. Der hat den doofen Rachen bekommen und sie war am Ende im Krankenhaus, weil sie versucht hat, den Ball rauszukriegen und er sie aus Panik natürlich auch gleichzeitig zerbissen hat, aber hat nicht funktioniert. Er ist vor ihren Augen erstickt.
Boah, heftig.
Ja. Das will man, glaube ich, nicht erleben, von daher lieber eine Nummer größer.
Ja, auch wenn es ein bisschen dann Maulsperre ist, aber bevor das passiert. Okay, würdest du sagen, ich kann mich auf die Beratung in Zoofachläden verlassen?
Also ich möchte jetzt nicht grundsätzlich Zoofachläden schlecht reden. Es gibt sicher gute, aber von der Erfahrung her ist es schon schwieriger, ne? Also es ist natürlich immer, die wollen ihre Sachen verkaufen und die halten ihre Sachen sicher auch für gut. Aber es geht letztendlich dort halt viel um Profit und dementsprechend, ja, sollte man manche Sachen vielleicht auch einfach nochmal hinterfragen. Das ist auch, ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht der Fan von den Zeckenmitteln oder Flohmitteln, die es im Zoofachhandel gibt. Da sage ich, bitte
Lieber was Richtiges vom
beim
Tierarzt.
Tierarzt beraten lassen. Ja.
Ja, zumal man ja auch sagen muss, dass die Mittel, die es ja im Zooverladen gibt, meistens eher alternative Mittel sind, die, und ich möchte es gar nicht absprechen,
Nein.
die wahrscheinlich auch wirklich auch wirken können. Einfach nur, es geht darum, nicht alles schlecht zu machen, es geht darum, sich zu informieren. Das ist auch übrigens noch so ein Punkt, den ich auch noch dazu sagen möchte. Zum Thema werde ich auch ganz oft gefragt, wie oft wasche ich meinen Hund? Ich finde es so komisch zu sagen, den Hund waschen. Wie oft dusche ich meinen Hund? Wie oft, keine Ahnung,
Baden? Ja, keine Ahnung.
bade ich meinen Hund? Wie oft muss ich meinen Hund reinigen? Ich persönlich reinige meinen Hund ja gar nicht, es sei denn, sie hat sich in irgendwas Stinkendem gewälzt. Und das möchte ich auch nochmal dazu sagen, wenn euer Hund stark riecht oder stark stinkt, hat das nichts damit zu tun, dass er gewaschen werden muss, sondern hat in der Regel andere Ursachen. So.
Ja, ich mache ich auch. Hier wird gebadet, wenn der Hund sich irgendwo drinne gewälzt hat und es nicht erträglich ist. Ansonsten ist das nicht nötig. Bei meinem weißen Schäferhund zum Beispiel, der wurde zweimal im Jahr beim Hundefriseur richtig ausgekämmt und danach
Tiefen
nochmal
gereinigt.
gebadet, tiefengereinigt, genau, damit dann alles wirklich so draußen ist und rausgeschwemmt ist. Das hat auch schon nochmal einen großen Unterschied gemacht, aber ansonsten muss ich jetzt nicht irgendwie den Hund einmal die Woche in die Dusche stellen.
Was ich ganz wichtig finde, was viele nicht wissen, also Punkt 1, bitte kein Menschenshampoo verwenden. Wir haben einen anderen pH-Wert als das Hundefell, beziehungsweise die Haut des Hundes. Und was viele gar nicht wissen, was ich auch nicht wusste, habe ich auch gelernt, dass ein Hundeshampoo nicht unter die Kosmetikverordnung fällt und dementsprechend ganz, ganz andere, niedrigere Auflagen hat als ein Haarshampoo, was für Menschen geeignet ist, weshalb viel, viel mehr Giftstoffe und ähnliches erlaubt sind. Und da gilt es wirklich, wenn ich sage, okay, ich hätte aber gerne einfach ein Hundeshampoo für den Notfall, da, was ich verstehen kann, weil, wie gesagt, mein Hund hat sich nicht nur einmal in irgendeinem toten Tier gewälzt oder sowas und da kann das schon helfen. Aber da wirklich bitte darauf achten, dass man sich was richtig Gutes holt und im allergrößten Worst Case kann man sich es ja auch beim Tierarzt holen.
Ja, genau. Das stimmt.
Und ich hatte es tatsächlich mal gehabt, dass ich, also meine ist ja immer gerne geschwommen, als sie noch jünger war und im Sommer war ich fast jeden Tag dann im Rhein gewesen und irgendwann fing die an, ein nasser Hund stinkt ja grundsätzlich immer, und irgendwann fing die an, richtig muffig zu riechen, auch wenn die trocken war. Und die Lana riecht ja eigentlich gar nicht gefühlt, wenn sie trocken ist. Also man kann ja wirklich die Nase drin verkriechen und die riecht einfach kaum. Aber die fing an, richtig nach so einer Kloake zu riechen. Und dann habe ich die mit einem Hundeshampoo gewaschen und es hat nichts gebracht. Und dann bin ich zum Tierarzt und da hat die mir erklärt, dadurch, dass sie jeden Tag im Rhein ist und da sind ja auch Bakterien im Wasser und so, ist es einfach so, dass sich diese Bakterien tatsächlich irgendwann festsetzen im Fell und dann anfangen zu stinken. Und da mussten wir dann tatsächlich vom Tierarzt so ein Silbershampoo, also nicht zu verwechseln wie das Silbershampoo, womit wir uns die blonden Haare grauer machen. Und so ein Anti-Gelbstich-Shampoo ist das nicht, sondern es ist wirklich ein medizinisches Silbershampoo. Silber ist ja antibakteriell. Und das hatte dann tatsächlich geholfen und wirklich gewirkt. Kurzer Ausflug in Stories zum Thema Hundeshampoo. Okay, jetzt gibt es natürlich auch so ein bisschen was. Thema Erste-Hilfe-Apotheke. Was sind da Dinge, die ich bräuchte, wo ich sage, oh, das ist richtig gut dabei zu haben? Vielleicht nicht nur Erste-Hilfe, sondern einfach so ein bisschen ja, an Material, was am Hund passieren kann, sozusagen. Also Zeckenzange, Krallenschere und so weiter. Was sagst du dazu? Was hält dir dazu ein?
Ja, genau. Es ist halt immer die Frage, wie bin ich unterwegs. Bin ich jetzt länger weiter weg unterwegs, bei einer Wanderung zum Beispiel oder sowas, da gucke ich dann schon, dass ich Sachen dabei habe, dass wenn der Hund sich zum Beispiel auch mal die Pfote aufschneidet, ne, das geht ja auch schnell und es blutet leider sehr gerne sehr viel oder auch sich eine Kralle anreißt, abreißt. Das sind ja Dinge, die auch schnell gehen. Da würde ich schon gucken, dass ich vielleicht so einen Mullverband dabei habe, aber auch da muss man gucken. Das sollte man trotzdem danach auch beim Tierarzt abchecken lassen oder sich. Auf alle Fälle ist es auch immer zu empfehlen, einen Erste-Hilfe-Kurs für einen Hund zu machen, weil auch da werden die Verbände anders gemacht und so. Also auch wichtig, Zeckenzange oder Zeckengreifer, da gibt es ja auch wieder unterschiedliche Arten und jeder kommt mit irgendwas gut oder schlecht klar. Ich kann die Zecken gut mit den Fingern rausmachen, außer sie sind sehr, sehr klein. Ich hatte schon Fälle, aber das ist wirklich was, wo ich sage, das ist bei einer Wanderung und manche halten es für übertrieben. Aber ich hatte tatsächlich schon Situationen, wo Kunden es am Ende bereut haben, dass sie keinen Maulkorb dabei gehabt haben in der Situation, in der sich der Hund verletzt hat. Das ist halt was, wo man einfach drüber nachdenken sollte, dass da passieren kann, dass der Hund in einer Schmerzsituation doof reagiert. Aber auch da wäre so ein Mullverband super, weil damit kann man auch eine Maulschlaufe im Notfall machen.
Ich glaube, da empfiehlt sich wirklich für jeden Hundebesitzer, macht einen Erste-Hilfe-Kurs für euren Hund. Ich finde das total wichtig. Ich habe das ja auch gemacht und ich persönlich fand es so wertvoll, einfach auch zu wissen, was mache ich, wenn mein Hund was im Hals stecken hat? Was mache ich, wenn mein Hund beißt? Was mache ich, wenn ich einen fremden Hund finde, der in Not ist?
Ja.
Fühle ich, wo mein Hund, wo finde ich den Puls von meinem Hund?
Ja.
Wie mache ich Mund-zu-Mund-Beatmung, Mund-zu-Nase-Beatmung oder wie mache ich eine Herzdruckmassage? Wie muss der Hund da liegen? Und so weiter.
Ich finde, kann ich den transportieren im Notfall, ne? Das
genau.
Sind ja alles so Sachen, so schwere. Und das ist auch, ich veranstalte ja auch regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse genau aus dem Grund, damit ich mich auch da irgendwie immer wieder so ein bisschen erinnern kann, ne? Wenn man nicht regelmäßig die Praxis hat. Jetzt bin ich nicht mehr in der Tierarztpraxis angestellt. Da ist das schon ganz praktisch, da immer mal wieder so eine Auffrischung zu haben.
Ja, und auch so Sachen, wie fixiere ich eigentlich einen Hund? Wie kann ich den halten, damit ich ihn ablegen kann? Wie kriege ich das hin, dass ich ihn zur Seite lege und so weiter. Und eben dann auch das Thema, ne, wie bastel ich aus einer Mullbinde eine Maulschlaufe und so weiter. Also total wichtig, was mache ich bei Überhitzung?
Mhm.
Das sind auch so Sachen, das musste ich dann auch erst mit der Zeit lernen, so dass man zum Beispiel bloß nicht ein nasses Handtuch auf den Hund legt. Ja,
ja.
Es geht absolut, wäre absolut kontraproduktiv. Das sind alles Sachen, die wichtig sind, von daher immer Erste-Hilfe-Kurs. Ganz, ganz wichtig zum Thema Hund. Okay. Was ist zum Thema Kotbeutel zum Beispiel? Hast du da einen Tipp?
Also ich würde vielleicht nicht die günstigsten nehmen. Das kann schon mal schief gehen, dass man plötzlich ein Loch drin hat. Das ist vielleicht nicht ganz so schön, wenn man unterwegs ist. Gibt es aber inzwischen ja in den Fachläden auch große Auswahl an den verschiedensten. Die einen mögen es bunt. Bei uns im Ort haben wir glücklicherweise auch so zwei Kotbeutelspender. Super praktisch. Wichtig, sie sind halt nicht nur zur Deko da. Sie sollten halt auch genutzt werden. Das ist immer so, ich finde es immer so schön, wenn die Leute das irgendwie an der Leine hängen haben, aber benutzt wird es irgendwie gefühlt nicht.
Was wäre denn was, wo du sagst, oh, wenn Kunden kommen und das haben, da denkst du schon immer so, also bei mir wäre das ja so die Flexileine.
Ja, ist schon auch, also Flexileine ist schon so ein schwieriges
Ding. Was ich auch schwierig finde, sind Quietschespielzeuge. Hatten wir ja jetzt noch gar nicht so richtig das Thema. Also Finger weg von Quietschespielzeugen, weil es einfach die Hunde doch eher, abgesehen davon, dass es so nervig
ist.
Ich finde es so nervig, aber es kann halt wirklich auch nach hinten losgehen, weil dieses Quietsche halt einfach die Hunde arg triggert, einfach bedingt durch das Jagdverhalten und das halt nichts ist, was ich halt dementsprechend fördern will. Ich hatte auch so eine Ballschleuder. Und allerdings muss ich dazu sagen, ich hatte zum Beispiel bei uns in der Nachbarschaft war eine mit einem Dobermann und die ist immer mit dem Dobermann raus, hat die Ballschleuder mitgenommen und hat geworfen, bis der Hund völlig, völlig am Ende war und dann ist sie wieder nach Hause. Und das war im Grunde eine Stunde lang intensivstes Jagdtraining, würde ich mal behaupten. Und da muss ich mich dann nicht wundern, dass wenn dann der Hase oder der kleine Hund oder das Meerschweinchen vom Nachbarn irgendwo in der Ecke sitzt, dass das dann relativ schnell zu einem Riesenthema wird.
Ja, leider. Das ist so. Es geht, ich sage meinen Kunden auch immer, es geht nicht darum, dass ich denen verbieten will, mit dem Hund zu spielen, aber dass man einfach gucken muss, wie man das macht. Es geht nicht darum, dass ich mit meinem Hund nicht mal Ball spielen kann, wobei ich jetzt zum Beispiel viel mit Dummies oder Futterbeutel arbeite. Da geht es aber einfach darum, dass der Hund auch einfach aushält. Ich setze den ab, ich werfe das Spielzeug, er muss mal sitzen bleiben und dann schicke ich ihn her. Wenn das am Spielzeug schon nicht funktioniert, dann brauche ich ja am Hasen oder am Reh gar nicht weitermachen.
Vor allem jetzt kommt der Korinthenkacker in mir raus, der sagt, das ist ja nicht mal Spielverhalten.
Ja, mal abgesehen davon.
Weil ich hatte, das ist ja auch so begriffen, man sagt dann immer so, ja, ich spiele jetzt Ball mit meinem Hund. Ich spiele jetzt Dummy mit meinem Hund. Aber nein, wenn man sich Spielverhalten anguckt, dann zeigt es keinerlei Punkte von einem Spielverhalten. Es ist einfach ein reines Training oder ein Jagdtraining.
Ja, und das
Und
finde ich dann lieber richtig, als dass ich dem Hund zu einem Junkie mache, weil letztendlich ist es am Ende nichts anderes im Hirn, was da passiert, und dadurch passieren dann auch, ja, Beißvorfälle.
ja, und das ist wirklich was, aber da sind wir wieder beim Thema, das ist jetzt gar nicht Thema Anschaffung, sondern da sind wir jetzt ein bisschen beim Thema wieder Training, worauf soll ich achten und ähnliches, ne? Was hältst du vom Thema Adressanhänger? Adressanhänger vom Hund, hast du da einen Tipp, hast du da Ideen? Ich persönlich habe ja den Anhänger von Petfindu, den fand ich immer total klasse. Für die, die das nicht kennen, ich kriege kein Geld für diese Werbung, aber ich fand es einfach immer toll. Das ist einfach ein Anhänger am Hund mit einer Mailadresse beziehungsweise einem QR-Code. Und der Vorteil ist, ich kann das einscannen und alle Daten zum Hund befinden sich online. Und derjenige, der das einscannt, kann das sofort einsehen. Der Vorteil da ist nicht nur, dass ich die Daten immer ändern kann, zum Beispiel wenn es meine Handynummer ändert oder ähnliches oder meine Adresse ändert, sondern der Vorteil ist auch, mal abgesehen davon, dass ich meine Adresse nicht eintragen muss, also man kann dann da hinschreiben, kann dann anklicken, ich habe diesen Hund gefunden. Und dann wird man kontaktiert als Hundehalter, beziehungsweise ich kann aber auch Adressen eintragen. Und der Vorteil ist, finde ich habe da immer eingetragen, wenn wir in Urlaub waren. Das heißt, ich habe gesagt, wir wohnen in dem und dem Hotel, wir haben das und das. Ich kann eintragen, was verträgt der Hund, ist der geimpft, was hat er für Krankheiten und so weiter. Das heißt, ich habe quasi zu dem Hund komplett alle Infos in diesem Adressanhänger. Und das fand ich zum Beispiel immer ziemlich cool. Was sie aber auch gibt, sind eben so Sachen wie beispielsweise so kleine Anhänger mit Zettelchen drin oder Telefonnummer oder ähnliches. Was ist da so dein Favorit?
Meine Hunde tragen das tatsächlich nicht. Meine Hunde sind gemeldet bei Tasso und das ist wirklich ein Appell, dass auf jeden Fall jeder seinen Hund bei Tasso meldet, weil wenn der abhanden kommt und zum Beispiel ein Tierheim landet oder die Polizei kriegt Bescheid gesagt, die haben ein Chip-Lesegerät und dann können die den auslesen und dann wird meistens relativ schnell bei Tasso nachgefragt und die können dann den Hund wieder nach Hause bringen oder an den Besitzer zurückvermitteln, sag ich mal.
Und das ist
Ansonsten hatte ich
wirklich wichtig zu sagen, ihr müsst euren Hund selbstständig bei Tasso registrieren, weil viele denken, oh, mein Hund ist ja jetzt gechippt, der soll es erfüllt, aber der Chip bringt euch überhaupt gar nichts, weil dieser Hund nirgends registriert ist. Der hat dann zwar einen Chip, aber das war's dann auch. Und niemand wird euren Hund finden, auch wenn der einen Chip hat, wenn ihr ihn nicht persönlich registriert und da ist Tasso einfach die Anlaufstelle Nummer eins.
ganz, ganz wichtig, genau. Und ansonsten habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass die meisten doch relativ schnell abfallen, ne? Und ich bin eh nicht so der Fan von diesem ganzen Gebaumel am Halsband. Also ich habe auch meine Steuermarken im Portemonnaie dabei, weil ich das irgendwie für die Hunde mal ein bisschen blöd finde, wenn das so in der Nähe von den Ohren auch noch rumdimpelt. Aber es gibt ja auch wunderbare Halsbänder, wo man die Handynummer und den Namen des Hundes oder so zum Beispiel
Aufstecken
draufstecken
lassen
kann,
kann.
ne? Also das ist
Ja.
ja, gibt ja viele Möglichkeiten in der Richtung.
Okay, was ich finde, was noch recht wichtig ist, was man im ersten Jahr machen sollte, sind so Thema Versicherungen. Also Hundehaftpflichtversicherung, absolutes Muss. Ich finde, ohne Hundehaftpflicht geht es einfach gar nicht. Es ist so schnell was passiert mit Hund und ähnlichem. Es reicht ja schon, dass der Hund sich losreißt und vor ein Auto rennt oder ähnliches. Und schon sitzt man auf extrem hohen Kosten. Aber auch Thema Krankenversicherung bzw. OP-Versicherung finde ich ein wichtiges Thema.
Ja, heutzutage immer mehr.
Weil die Tierarztkosten auch einfach enorm hoch sind und man sehr schnell, sieht man ja an meinem, ne, hätte ich jetzt meine OP-Versicherung nicht gehabt und hätte meine OPs jetzt selbst zahlen müssen, ich glaube, ich wäre jetzt bei, keine Ahnung, ich will jetzt nicht lügen, aber bestimmt jetzt 8.000 Euro in den letzten halben Jahr gewesen. War jetzt ein Leben lang ohne Probleme und kaum was gehabt und ja, jetzt ist sie 15 und jetzt summiert sich das dann halt auch mal schnell und dann lohnt sich das halt schon. Und ich glaube vor allem, also heutzutage lohnt sich ja so eine Tierkrankenversicherung fast schon.
Man muss sich halt genau informieren, ne? Was wird übernommen, wie viel Selbstbeteiligung, was wird ausgeschlossen und ne, manchmal werden bestimmte Untersuchungen vor der OP nur dann übernommen, wenn sie direkt stattfinden und nicht irgendwie 2 Tage vorher irgendwie. Also da muss man dann halt so ein bisschen drauf achten. Vielleicht einfach vergleichen, gibt ja auch inzwischen im Internet gute Vergleichsportale. Aber ich würde es auch immer wieder machen. Also jetzt mein Großer oder mein Älterer ist nicht versichert. Das ist natürlich irgendwann im Alter schwierig, wenn man sich einen Hund aus dem Tierschutz holt. Da
Was genau ist dann
lohnt
schwierig, dass er dann nicht mehr versichert werden kann?
genau, entweder wird er nicht mehr versichert oder mit so hohen Preisen, dass man auch einfach was auf die Seite legen kann.
Ja, das stimmt. Ich glaube, vor allem, man muss auch dazu sagen, es gibt auch Hunderassen, die sind richtig teuer in der Versicherung, weil sie halt tatsächlich auch richtig teuer sind in der Anschaffung, beziehungsweise meistens halt auch sehr krank sind. Da sollte man sich einfach auch mal vorher informieren und auch wirklich ehrlich sein, was die Hunderasse angeht.
Ja, ist leider das Problem. Gerade Hunde, wo wir einfach bei der Rasse wissen, mit Hüftproblemen, Ellenbogenproblemen oder sowas, es wird dann auch oft ausgeschlossen. Also es ist alles, ja.
Ja. Okay, jetzt haben wir schon über vieles gesprochen. Was wir noch nicht so hatten, war das Thema Hundebox, also außerhalb des Autos. Bist du ein Verfechter? Vertrittst du das? Sagst du ja, Hundebox, absolut wichtig.
Ein großer Fan von Hundeboxen. Weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass Hunde es schön finden, wenn sie so einen Ort haben, wo sie sich zurückziehen können. Und wenn das positiv aufgebaut ist, ist das auch überhaupt nicht problematisch. Es soll keine Strafe sein. Trotzdem finde ich, ist es auch einfach eine Sicherheit. Also gerade wenn ich einen Hund habe, der vielleicht unsicher ist, ne? Jetzt habe ich eine Hündin, die zum Beispiel Kinder nicht immer so prickelnd findet, die es verunsichert. Dann geht in ihre Box und dann kann ich dazu machen. Sie kuschelt sich ein. Für sie ist das auch überhaupt keine Strafe. Und ich kann aber auch einfach sicher sein, dass ihr nichts passiert.
Ja, also bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich glaube, zu allem, worüber wir jetzt heute gesprochen haben, gilt eigentlich so ein bisschen, sich zu informieren. Ich persönlich bin auch immer ein Fan davon, im Internet Sachen zu kaufen. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die auch eigenständig alles Mögliche herstellen. Finde ich, kann man auch sehr, sehr schöne Sachen finden, egal in welchem Bereich. Also ich habe zum Beispiel meinen Leckerli-Beutel, der ist zum Beispiel tatsächlich handgefertigt von einer mit Namenbestickung, weil ich das natürlich als Hundetrainerin auch einfach regelmäßig benutze. Und was ich zum Beispiel toll fand, ist, dass man den so zusammenklappen kann und der dann zubleibt, weil ich fand es immer beim Training ätzend, bei Leckerlis Beutel, wenn man sich bewegt, dass die Leckerlis rausfallen und ich das dann immer so extrem zuschnüren muss und dann muss ich es wieder aufschnüren. Das hat mich immer total genervt. Und da kann ich es einfach dann klappen. Das fand ich zum Beispiel klasse. Und ich glaube, ich kann immer nur empfehlen, grundsätzlich, egal bei was man kauft, jetzt unabhängig von einem Welpen, bei Welpen würde ich sowieso sagen, Leute, holt euch erstmal ein bisschen günstigeres Geschirr, weil der Welpe wird sowieso in einem Monat daraus gewachsen sein. Aber ansonsten würde ich immer sagen, spart kein Geld. Weil wenn ihr was Hochwertiges kauft, egal ob bei einem Hundekörbchen, bei einem Halsband, bei einer Leine, es wird ein Hundeleben lang wirklich halten, wenn ihr da einmal Geld investiert. Und ein hochwertiges Hundekörbchen für so einen mittelgroßen Hund kostet halt mal 100 Euro. Aber es lohnt sich halt wirklich, da zu sagen, ich gebe das auf, weil wenn ich mir dann so ein billiges Körbchen hole, dann legt sich das in einem Jahr durch und dann kann ich wieder von vorne anfangen.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich finde, man darf auch nicht Kleinanzeigen vergessen, weil letztendlich es gibt viele Sachen, wie zum Beispiel Hundeboxen oder sowas, die kriegt man
Ja,
da so
auf jeden Fall.
gebraucht.
Ich habe meine meistens gebraucht geholt. Also das ist einfach.
Also ich habe ja so eine Stoffklappbox für sie mal geholt und das war für mich einfach das Praktischste, weil die konnte ich mal einpacken. Vor allem, wenn ich mal im Hotel bin oder ähnliches, dann ist
Ja,
das
da sind die
praktisch.
echt super für. Also ich finde auch, oder wenn wir irgendwie mal auf einer Familienfeier waren, ne, das einfach zu sagen, hey, da hat der Hund wirklich einen sicheren Rückzugsort, wo ich vielleicht auch einfach mal auf Toilette kann, ohne mir Sorgen zu machen, ne, wenn
Den
ich
er kennt, wo er sich
ja,
entspannen kann, weil er
genau.
weiß, da, das ist
Das ist
mein.
sein, genau, sein.
Ja, gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt mal so das Gröbste durchgemacht. Kleiner Hinweis noch: Ich habe auf jeden Fall auf meiner Webseite auch nochmal so eine Seite mit so Empfehlungen. Wir haben jetzt nicht über das Thema Ernährung gesprochen, weil ich glaube, dazu kann man ja einfach auch nochmal sagen: Informiert euch bitte über das, was ihr füttert. Das wird es auch nochmal eine extra Folge hier jetzt in meinem Podcast zu geben zum Thema Hundeernährung. Der wird auf jeden Fall noch kommen, weil das einfach nochmal so ein komplexes, großes Thema ist, dass es jetzt hier den Rahmen sprengen würde. Aber auf jeden Fall eine Sache, worüber man sich auch informieren sollte. Hast du
Auch
denn noch was?
Betreuung.
Auch Betreuung, genau. Wo
Finde
gebe
ich
ich
auch
meine?
nochmal ein wichtiges Thema, dass man sich einfach schon mal nicht nur die Familie, weil da kann sich immer was ändern, sondern vielleicht auch schon mal informiert, wo könnte ich. Da geht es nicht darum, dass man sagt, okay, ich möchte eh immer mit meinem Hund in Urlaub, das ist ja in Ordnung, aber es kann ja trotzdem irgendwas sein, man muss ins Krankenhaus oder sowas, dass man da einfach vielleicht sich einfach mal umhört, vielleicht schon mal reinschnuppert, ist vielleicht nicht in den ersten 3 Monaten, aber ne, dass man sagt, hier ist da jemand, der im Notfall entweder mit dem Hund rausgeht oder den einfach in Pension nehmen kann, wenn was ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt einfach so viel, aber dazu habe ich ja auch, das war ja mit der Grund, dass ich den Podcast für vor dem Hundekauf noch gemacht habe. Ich glaube, das sind halt auch Sachen, die man sich ja auch vor dem Hundekauf eigentlich überlegen sollte und nicht, wenn der
Auf
Hund schon
jeden
da
Fall.
ist, weil das ist ein bisschen blöd, wenn der Hund dann schon da ist und man das immer noch nicht weiß.
Aber mit dem Hund kann man dann wenigstens schon mal testen, ne? Dass der Hund die Person, die Pension oder was auch immer vielleicht auch einfach schon mal kennenlernt.
Kennenlernt, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, vor allem bei Hundepensionen. Und man sollte, finde ich, bei der Hundepension darauf achten, dass der Hund auch wirklich Ruhe findet. Also ich habe das ja mit meinem vorherigen Hund gehabt, dass ich ja dann Hundepensionen noch damals gesucht hatte. Und was ich da auch manchmal erlebt habe, war schon katastrophal. Ich hatte einmal eine Hundepension, oh, da war die Hölle los. Das war einfach ein einziges Gebelle und Stress und viele Hunde in einem Hof. Und da habe ich so gedacht, das tue ich meinem Hund nicht an. Bei aller Liebe, also wenn ich schon gestresst bin in der Hundepension, dann brauche ich da meinen Hund gar nicht erst hingeben.
Das stimmt, ja.
Aber da gibt es ja natürlich auch ganz andere Hundepensionen, muss man dazu sagen. Ne? Also
Ja, es gibt wirklich tolle, ne? Wo zwar viele Hunde auch sind, aber trotzdem auf Ruhe geachtet wird, die Hunde schön miteinander interagieren können, aber gleichzeitig auch Rückzugsorte haben.
ja, auf jeden Fall. Gut, dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Gerne. Unser YouTube-Video passend zu dem Thema wird kommen.
Auf jeden Fall.
In den nächsten Monaten. Und dann werde ich den Link für das YouTube-Video werde ich hier nochmal auch in die Podcast-Folge reinmachen, wenn es dann fertig ist. Und ansonsten wird es ja sowohl auf deinem Profil als auch auf meinem Profil erscheinen, auf Instagram.
Ja.
Und dann kann man sich das auch angucken, beziehungsweise auch auf dem YouTube-Kanal bei mir. Von daher, Link findet ihr dann alles zu jedem in der Bio. Und ja, dann erstmal vielen Dank für heute. Bis dann. Tschüss.
Ciao.